Wunderschönen guten Morgen. Schön, euch zu sehen. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Manchmal ist man ja in so einer Situation, dass man denkt, Mensch, die Welt gerät aus den Fugen. Manchmal ist man auch in so einer Situation, dass man denkt, Mensch, mein eigenes Leben gerät gerade aus den Fugen oder das Leben von anderen Personen, die man ganz arg lieb hat, gerät gerade aus den Fugen. Und dann ist es gut, dass wir den Epheserbrief haben, weil da lesen wir, dass Gott einen Masterplan hat für unser Leben und dass egal was passiert, es nicht außer Kontrolle gerät, weil es einen lebendigen, allmächtigen Gott gibt, der unser Leben in seiner Hand hält. Glaubt ihr das? Die Welt ist nicht sich selbst ausgeliefert und du bist auch nicht der Welt ausgeliefert. Und wir machen heute weiter in dieser Epheser-Reihe da entfaltet sich der Masterplan noch mal ein bisschen mehr. Was Gott wieder neu machen will, ist nämlich nicht nur unser Handeln, sondern auch unser Sein, unsere Identität. Und ich musste da an so eine Werbung denken, die vor einigen Jahren, glaube ich, ziemlich an niemandem vorbeiging. Vielleicht kennt ihr die von Cola Zero mit Manuel Neuer. Ne? Und das ist ja so, wenn selbst das, was nach Cola schmeckt, keine Cola mehr ist, sondern Cola Zero ohne Zucker, ja, dann gerät die Welt außer Fugen. Wer sagt mir denn dann, dass das, meine Freunde, nicht Manuel Neuer ist? Und dann ist man gar nicht mehr im Wohnzimmer, sondern im Stadion und so weiter. Ihr kennt die Werbung, ne? Auf was kann man sich denn dann noch verlassen? Und jetzt will ich euch heute Morgen nicht offenbaren, dass ich in Wirklichkeit Manuel Neuer bin. Wäre auch ein Problem mit den Predigten, weil in den Sonntagsspielen und so. Aber was ich damit sagen will, ist, dass manchmal nicht alles so ist, wie es scheint. Vielleicht bist du gar nicht einfach nur ein Mensch, der sein Leben so gut wie eben möglich lebt, ausgeliefert an den Zufall. Vielleicht geht es dann in deinem Leben auch nicht nur darum, dass du irgendwie dir eine Zukunft aufbaust, einen Job hast, einen guten Job, viel Geld, Familie, Haus, vielleicht ein Boot und sonst irgendwelche Dinge, nach denen du strebst. Gesundheit und Glücksgefühl. Vielleicht bist du nicht wirklich nur ein kleines Rädchen der großen Maschine der Geschichte, das irgendwann mal gleich an Bedeutung verliert, spätestens wenn es tot ist, sondern vielleicht bist du mehr als das. Und ich will jetzt nicht sagen, dass du Manuel Neuer bist, aber ich will dir sagen, dass du mehr bist, als du vielleicht denkst. Und dazu lesen wir mal den heutigen Predigttext, der ist an eine Situation gerichtet, eine Gesellschaft gerichtet, die vor 2000 Jahren gelebt hat. Deswegen ist es vielleicht am Anfang ein bisschen sperrig, aber ich werde es nochmal erklären und dann kommen wir gemeinsam da rein. Also, Epheser 2, da machen wir weiter ab Vers 11 bis Vers 22. Da sagt Paulus, denkt doch mal zurück. Ihr wisst ja, dass ihr wegen eurer nichtjüdischen Herkunft die Unbeschnittenen genannt werdet und zwar von denen, die sich selbst als die Beschnittenen bezeichnen. Dabei ist ihre Beschneidung etwas rein Äußerliches, ein menschlicher Eingriff an ihrem Körper. Wie stand es denn früher um euch? Früher hattet ihr keinerlei Beziehung zu Christus. Ihr hattet keinen Zugang zum israelischen Bürgerrecht und wart ausgeschlossen von den Bündnissen, die Gott mit seinem Volk eingegangen war. Seine Zusagen galten ihnen und nicht euch. Euer Leben in dieser Welt war ein Leben ohne Hoffnung, ein Leben ohne Gott. Doch das alles ist durch Jesus Christus Vergangenheit. Weil Christus sein Blut für euch vergossen hat, seid ihr jetzt nicht mehr fern von Gott, sondern habt das Vorrecht, in seiner Nähe zu sein. Ja, Christus selbst ist unser Frieden. Er hat die Zweiteilung überwunden und hat aus Juden und Nichtjuden eine Einheit gemacht. Er hat die Mauer niedergerissen, die zwischen ihnen stand, und hat ihre Feindschaft beendet. Denn durch die Hingabe seines eigenen Lebens hat er das Gesetz mit seinen zahlreichen Geboten und Anordnungen außer Kraft gesetzt. Sein Ziel war es, Juden und Nichtjuden durch die Verbindung mit ihm selbst zu einem neuen Menschen zu machen und auf diese Weise Frieden zu schaffen. Dadurch, dass er am Kreuz starb, hat er sowohl Juden als auch Nichtjuden mit Gott versöhnt und zu einem einzigen Leib der Gemeinde zusammengefügt. Durch seinen eigenen Tod hat die Feindschaft getötet. Er ist in diese Welt gekommen und hat Frieden verkündet. Frieden für euch, die ihr fern von Gott wart. Und Frieden für die, die das Vorrecht hatten, in seiner Nähe zu sein. Denn dank Jesus Christus haben wir alle, Juden wie Nichtjuden, durch einen und denselben Geist freien Zutritt zum Vater. Ihr seid jetzt also nicht länger Fremde ohne Bürgerrecht, sondern seid zusammen mit allen anderen, die zu seinem heiligen Volk gehören. Bürger des Himmels, ihr gehört zu Gottes Haus, zu Gottes Familie. Das Fundament des Hauses, in das ihr eingefügt seid, sind die Apostel und Propheten. Und der Eckstein dieses Gebäudes ist Jesus Christus selbst. Er hält den ganzen Bau zusammen. Durch ihn wächst er und wird ein heiliger, dem Herrn geweihter Tempel. Durch Christus seid auch ihr in dieses Bauwerk eingefügt, in dem Gott durch seinen Geist wohnt. So, das ist ein langer Text, einer, der ein bisschen anders ist als oder ein anderes Publikum hat als uns im 21. Jahrhundert. Es gibt viele Bezüge zur jüdisch-heidnischen Kultur von vor circa 2000 Jahren. Aber die Bibel ist Gottes Wort und ist lebendig und machtvoll. Und wenn wir es zulassen und wenn wir sie an uns ranlassen und ein bisschen graben und forschen, dann machen wir tolle Erfahrungen und dann werden echte Lebensschätze freigelegt. Und das machen wir jetzt. Und wir schauen uns ganz am Anfang mal die Textstruktur an, weil die ist sehr besonders in diesen Versen. Und ich habe euch dazu mal was aufgemalt, dass das so ein bisschen anschaulicher wird und dass man das vielleicht ein bisschen mehr versteht. Also in den ersten Versen, in den Versen 11 bis 12, da geht es um das Leben ohne Gott und was die Konsequenzen davon sind. Und das entfaltet Paulus. Und dann in Vers 13, da kommt die große Wende. Da kommt die große Wende, indem er sagt, doch alles ist durch Jesus Christus Vergangenheit. Weil Christus sein Blut für euch vergossen hat, seid ihr jetzt nicht mehr fern von Gott. Das ist der Wendepunkt. Und dann entfaltet Paulus nochmal das, was wir mit Gott haben, durch das, dass Christus für uns gestorben ist. Also super interessante Struktur und allein an der Struktur, wie der Text aufgebaut wird, ist schon die Hauptaussage von Paulus da, nämlich, dass Christus der ist, der alles verändert, dass in ihm unsere Hoffnung liegt, dass er neues Leben schenkt. Ich finde es fantastisch, ja. Vielleicht bist du jetzt nicht so ein Textstrukturfetischist wie ich. Aber dann wird dich der Inhalt vielleicht vom Hocker hauen, weil der ist auch richtig gut. Der ist richtig gut. Genau, was nämlich dann noch zur Struktur sagen muss, habe ich gerade vergessen, von lauter Begeisterung. Genau, es wird immer ein Punkt genannt und dann wird der Gegenpunkt genannt. Also wie sieht es ohne Gott aus und wie sieht es mit Gott aus? Und das ist so aufgebaut, wie ihr das hier in der Grafik seht. Also ganz spannend, wir werden das jetzt Punkt für Punkt durchgehen und das erste Gegensatzpaar, das ist das, der erste Tausch von der Gottesferne, wir tauschen die Gottesferne gegen Gottes Nähe ein. Das ist der erste Tausch, wir werden 6 Tausche kennenlernen und der erste Tausch ist von der Gottesferne zu Gottes Nähe. Früher wart ihr ohne Gott, das sagt Paulus einfach so. Früher wart ihr ohne Gott, haut heraus. Ein ganz kurzer Satz. Ein Halbsatz sogar und doch so erschreckend tief. Und die Heiden in Ephesus, die hätten jetzt sagen können, hey Paulus, das stimmt doch überhaupt gar nicht. Wir waren gar nicht ohne Gott. Wir haben tolle Götter hier in Ephesus und vor allem eine, die Göttin Diana, die ist bekannt im ganzen Land. Wir haben diesen großen Tempel, das gehört zu den 7 Weltwundern der Antike. Von ganz weit her, von der ganzen Antike, kamen die Leute hierher nach Ephesus, um diesen Tempel zu bestaunen. Ein Riesenbauwerk. Wie kannst du sagen, wir haben keinen Gott? Wir haben doch die Götter, die römischen Götter, die römisch-griechischen Götter und vor allem die Diana. Und Paulus sagt, aber was ihr da habt, das ist kein echter Gott. Das ist kein echter Gott. In den ersten 2 Kapiteln, da hat er das ja uns gezeigt, wie Gott ist und wie viel größer dieser Gott ist als alle anderen Götter der griechischen und römischen Mythologie. Dass es er der Schöpfergott ist, der aus nichts etwas erschafft. Das sind ganz andere Schöpfungsgeschichten als griechische und römische Mythologie. Dass er der ist, der alles kann. Dass er nicht wie wir Menschen an Emotionen irgendwie gebunden ist und manchmal auch falsche Entscheidungen trifft, so wie die Götter das manchmal gemacht haben, sondern dass er vollkommen ist. Ganz anders ist er. Er sagt, es gibt einen wahren Gott, sagt Paulus, dieser eine Gott. Ohne den wart ihr. Ihr wart ohne den. Ihr hattet ihn nicht. Und heute haben wir keine Göttin Diana mehr. Aber heute ist es doch auch so, dass wir in unserer Gesellschaft im 21. Jahrhundert immer weniger einen Gott haben, oder? Die Wahrheit ist, wir Menschen sind durch unsere Schuld und Sünde, unseren Egoismus und durch unseren Unglauben getrennt von Gott. Wir sind getrennt von Gott. Wir haben keinen natürlichen Zugang mehr zu Gott als Menschen. Und dadurch haben wir unseren ultimativen Ankerpunkt verloren. Das Leben schwebt ohne Bezug zum Schöpfer in einem Raum ohne Sinn. Wenn es keinen Schöpfer gibt, haben wir keinen Ankerpunkt, keine Antwort mehr auf diese Frage nach dem Woher. Keine Antwort mehr auf die Frage nach dem Wozu, nach dem Wohin. Dann gibt es keine übergeordnete Antwort mehr. Und wenn ich den Atheismus philosophisch konsequent und auch radikal durchdenke, dann muss ich auf die Fragen Woher, Wozu, Wohin ohne Gott antworten mit vom Zufall, eigentlich letztlich sinnlos und ins Nichts. Da geht es hin, ins Nichts. Ihr wart ohne Gott, sagt Paulus. Kein Wunder schafft es Unruhe in uns Menschen oder auch im 21. Jahrhundert. Diese Unruhe, die wir wahrnehmen, in der wir uns vielleicht manchmal auch selbst befinden. Wenn wir uns absolut auf das jetzige Leben fixieren müssen, wir haben kein Ziel mehr. Alles muss in diesem Leben stattfinden. Alles müssen wir da irgendwie rausholen. Ich muss mein Wohlbefinden, mein Erfolg, mein Selbstbild, mein Leben so unglaublich wichtig nehmen. Und kein Wunder nimmt die psychische Belastbarkeit und die Resilienz, also die Frage, wie viel Leid ich ertrage, ab. Nimmt sie ab, wenn man keinen Anker mehr hat in einem übergeordneten Sinn, ein übergeordnetes Woher und ein übergeordnetes Wohin mehr hat. Kein Wunder sind die Krankenkassen, schlagen die Alarmwelle in den letzten Jahren immer wieder diese psychische Erkrankungen zunehmen und die Belastbarkeit abnimmt. Weil wenn mein Leben nicht funktioniert hier im Jetzt, was soll das dann noch? Aber wegen Christus, und jetzt kommen wir hier auf diese Seite, haben wir das Recht, wieder bei Gott zu sein. Der Ankerpunkt, der Schöpfer unseres Lebens, der Sinn und das Ziel unseres Lebens, auf den haben wir wieder Zugriff. Warum? Weil Jesus gestorben ist für unsere Schuld. Der Wendepunkt, Jesus schafft uns von der Gottesferne in die Gottesnähe, wenn wir daran glauben, wenn wir das für uns annehmen, wenn wir darin leben. Wegen Christus haben wir das Vorrecht, in seiner Nähe zu sein. Wir haben Zugang zu dem Schöpfer, der einen Plan mit unserem Leben hat, der einen Plan mit deinem Leben, der es sinnvoll geschaffen hat und der dein Ziel im Leben ist. Selbst wenn alles mies laufen würde in deinem Leben, wenn dir überhaupt nichts gelingen würde, aber du hättest Jesus, hätte dein Leben noch Sinn und ein Ziel. In Christus und mit Gott hat das Leben nämlich Ewigkeitsperspektive. Eine Ewigkeit, in der alles wieder heil werden kann, was zerbrochen ist. Also in einer Welt, in der alles vergeht, haben wir durch unseren Glauben an Gott Antworten auf die großen Lebensfragen. Eigentlich ein Ort des Friedens. Und da kommen wir zum zweiten Tausch. Wir tauschen Hoffnungslosigkeit bei Jesus gegen inneren Frieden ein. Auf was dürfen wir hoffen? Das ist eine ganz, ganz wichtige Frage in dieser Zeit, oder? Auf was dürfen wir hoffen? Was ist denn unsere Hoffnung in den Konflikten dieser Welt, im Ukraine-Konflikt, im Israel-Palästina-Konflikt? Was ist unsere Hoffnung, wenn Russland schon Aufklärungsdrohnen und Cyberangriffe auf Westeuropa durchführt? Was ist unsere Hoffnung, wenn im Handelskonflikt und wenn es nicht so rosige Prognosen gibt über die Weltwirtschaft in der Zukunft für uns? Was ist unsere Hoffnung, vielleicht auch persönlicher, in der Ehekrise oder in der Beziehungskrise oder in der Krise zu meinen Kindern oder zu meinen Eltern oder in welchen Krisen auch immer? Was ist unsere Hoffnung in Krankheit und im Sterben? Ohne Gott ist unsere Hoffnung beschränkt auf das, was wir Menschen selber machen können. Auf das, was ein Mensch kann, auf das können wir hoffen, was Menschen möglich ist. Und diese Hoffnung, die wandelt sich in Verdrängung, in Leugnung oder Verzweiflung, wenn es menschlich gesehen keine Hoffnung mehr gibt. Aber mit Gott ist keine Situation hoffnungslos, keine einzige. Paulus schreibt diesen Brief an die Epheser aus dem Gefängnis. Er hätte menschlich gesehen absolut verzweifelt sein können, hoffnungslos sein können, aber er schreibt etwas von Frieden. Wir wissen, auch durch andere Briefe des Neuen Testamentes, dass er oft im Gefängnis war und diesen Frieden, diese Freude erlebt hat, die man nur in Gott finden kann, wenn die Situationen so schlecht sind, wie es die von Paulus waren. Es war menschlich gesehen düster und doch umfängt ihnen inneren Frieden, weil Gott das letzte Wort hat und kein Mensch, kein politischer Machthaber, keine Krankheit, keine Naturkatastrophe, kein Krieg, überhaupt gar nichts auf dieser Welt, kann Gott dieses letzte Wort nehmen. Und das gibt uns Hoffnung. Ein Christ ist niemals, nie ohne Hoffnung. Und das spreche ich dir heute Morgen ganz persönlich zu, wenn du gerade vielleicht in einer schwierigen Lebensphase bist, dann spreche ich dir das zu, dass es nie hoffnungslos ist. Wende dich an Christus, er ist dein Friede, in diesem oder im nächsten Leben. Kommen wir zum nächsten Gegensatzpaar, der dritte Tausch. Wir tauschen das Dasein ohne Bund und ohne Zusagen Gottes gegen göttliche Segnungen und Verheißungen ein. Und um das zu verstehen, braucht man ein bisschen Verständnis des jüdischen Glaubens oder des Alten Testaments. Und man muss wissen, dass Israel Gottes erwähltes Volk ist. Es ist es immer noch übrigens, das ist nicht das heutige Thema, aber ich erwähne es mal, es ist immer noch Gottes erwählte Volk, aber damals war es das auch schon. Und mit diesem Volk hatte und hat Gott einen besonderen Plan. Und es galten besondere Verheißungen, besondere Bünde, die Gott mit ihnen geschlossen hatte. Bünde mit Rechten und Bünde mit Pflichten. Es war nicht einfach nur ein Geschenk, das Volk Gottes sollte auch ein Licht sein für alle anderen Nationen. Es gab auch Rechte und Pflichten. Und den Heidenchristen, den Paulus hier schreibt, denen galten diese besonderen Zuwendungen nicht. Im Tempel in Jerusalem war das sehr, sehr deutlich. Da war nämlich eine Mauer zwischen dem, wo die Heiden hin durften, und dann war eine Mauer und dann durften die Juden noch weiter rein in den Tempel. Und aber die Heiden mussten vor dieser Mauer stehen bleiben. Und das ist die Formulierung, die Paulus hier aufgreift und sagt, er hat die Zweiteilung überwunden und hat aus Juden und Nichtjuden eine Einheit gemacht. Er hat die Mauer niedergerissen, die zwischen ihnen stand, und hat ihre Feindschaft beendet. Das ist das, was Paulus hier feiert, wo er sagt, Mensch, ihr müsst nicht mehr, ihr seid nicht mehr abgeschnitten von Gottes Gegenwart. Ihr müsst nicht mehr in Gottes Gegenwart vor einer Mauer stehen, sondern ihr habt direkten Zugang. Durch Jesus habt ihr direkten Zugang zu Gott und zu seiner Nähe. Und dadurch gelten auch die Verheißungen. Und zwar nicht nur Verheißungen aus dem Alten Testament, sondern es gibt noch viel bessere Verheißungen, die uns allen gelten. Noch viel schönere, viel tiefere, die Christus uns so wie freigeschaltet hat für uns. Ein Verheißungsupdate. Gott ist jetzt unser Trost zum Beispiel. Gott ist, wenn wir an ihn glauben, auch unser Hirte, der uns vorangeht, der uns führt durch gute Zeiten auf frische, schöne, grüne Weiden, aber genauso auch durchs finstere Tal. Gott ist da. Gott ist da, der uns in unserem Leben Frucht schenkt. Wir sind mit dem Weinstock verbunden in Jesus. Und wenn wir in ihm dranbleiben, dann ist unser Leben sinnvoll und bringt Frucht. Das ist eine tolle Verheißung. Und so gibt es ganz, ganz viele, viele Verheißungen im Alten und Neuen Testament, die uns gelten durch Christus, weil Jesus auf diese Erde gekommen ist. Und ich mache dir Mut, ja, täglich deine Bibel zu lesen und diese Verheißungen zu entdecken. Das ist so voll, da gibt es so viele, da wird man dein Leben lang nicht fertig, diese zu entdecken. Wunderschöne Verheißungen, die uns gelten. Mit Jesus haben wir Gnade, die das Gesetz erfüllt hat, sagt Paulus sogar. Also die Juden mussten das Gesetz halten, damit sie in die Nähe Gottes konnten. Und jetzt ist das Gesetz erfüllt für uns in Jesus Christus. Wir sind durch unseren Glauben begnadigt. Glaubst du, dass Gottes Gnade für dich reicht? Selbst da, wo du nicht genug bist? Sogar da, wo du nicht genug für dich selbst bist? Durch Christus bist du sogar dem perfekten, heiligen Gott genug. Weißt du das? Weißt du, dass du dem perfekten, heiligen Gott genug bist durch Christus? Wie kannst du dann sagen, dass du dir selbst nicht genug bist? Das ist doch nicht logisch. Wenn du in den Spiegel schaust, wenn du dein Leben anschaust Und du weißt, durch Christus ist es genug für den heiligen, perfekten Gott, der ohne Fehl und ohne Tadel ist. Dann darfst du auch in den Spiegel schauen und sagen, dann bist du auch dir selbst genug. Gott hat einen Bund mit dir geschlossen. Diesen Bund, in dem er dir alles vergeben hat durch seine Gnade. Wenn du an ihn glaubst und es für dich annimmst. Wir feiern das zum Beispiel im Abendmahl jeden Monat hier. Oder wir feiern es nächste Woche, da wird wieder Taufe sein. Da feiern wir diesen Bund, dass Jesus gestorben ist für deine und meine Schuld. Und dass wir frei sind, Zugang zu ihm haben. Wie cool ist das? Also Gott schließt in Christus einen Bund mit uns. Das ist wunderbar und das ist vielfältig und das können wir in unser Leben lang entdecken. Wir kommen zum nächsten Tausch, Tausch Nummer 4. Wir kommen von einem Zustand, in dem wir kein Bürgerrecht haben, zu einem Zustand, in dem wir Bürger des Himmels sind. Paulus spricht hier die Zugehörigkeit an. Also als Epheser konnte man sagen, ja okay, vielleicht, warum ist das so? Das stimmt doch gar nicht. Ich habe doch ein Bürgerrecht zum Beispiel hier in Ephesus. Oder wenn man reich war und viel Kohle hatte oder wenn man irgendwie in so eine Situation reingeboren wurde, dann hatte man sogar das römische Bürgerrecht und dann ging es einem wirklich gut in der Antike. Hatte man Sonderrechte und das war toll. Sie hätten sagen können, wir haben doch ein Bürgerrecht. Auch heute könnte man das selbst noch sagen. Auch wenn man nicht an Gott glaubt, kann man auch sagen, hey Paulus, ich habe doch ein Bürgerrecht, ich habe eine Zugehörigkeit, ich bin Weltbürger, ich bin Bürger von Lörrach oder von, was weiß ich, Eimeldingen oder Basel oder wo auch immer du herkommst. Ich bin Deutscher, ich bin Schweizer, ich bin Schopfheimer oder. Und es kann ja auch schön sein. Das haben wir ja, das haben wir. Es ist schön, Südbadener zu sein, oder? Oder in meinem Fall ist es schön, Halbschwabe zu sein. Ja, ich kann zwar nicht richtig schwätzen, aber es ist trotzdem schön. Es ist vielleicht auch schön, Schweizer zu sein. Ihr könnt auch nicht schwätzen. Ich glaube, das haben wir im Süden irgendwie alle gemeinsam. Ja. Aber es ist trotzdem schön, das zu sein und das kann man auch weiterhin sein. Man kann auch sagen, ich bin Zugehöriger meiner Familie oder irgendwie sowas. Ne? Wir haben ja schon eine Identität. Aber in Christus, das ist nicht das, was Paulus meint. Er sagt, es gibt da noch was Neues, etwas, das viel mehr wert ist als jetzt diese rein weltlichen Zugehörigkeiten. Er sagt, wir sind Bürger des Himmels. Und zwar ganz egal, zu welcher Nation wir kommen. Ganz egal, aus welchem Dorf wir kommen, aus welcher Gegend. Wir sind alle Bürger des Himmels durch Christus. Sind wir alle Bürger des Himmels. Alle, die an Jesus glauben, werden zusammen im Himmel nebeneinander stehen. Ganz egal, welche Hautfarbe haben, ganz egal, aus welchem Land sie kommen, ganz egal, wo sie gewohnt haben und wie sie gelebt haben, wenn sie an Jesus Christus geglaubt haben, sind sie alle Bürger des Himmels. Das ist neu. Das ist das, was Paulus den Heidenchristen nochmal eintrichtert. Und es ist eine wichtige Erkenntnis in der heutigen Zeit, ja, in der Nationalismus wieder einfach eine größere Betonung findet. Und deswegen will ich das auch mal ganz deutlich sagen, auf Grundlage unseres Bibeltextes heute. Ich kann als Christ kein Rassist sein. Das passt nicht zusammen. Und ich kann nicht aus Prinzip ausländerfeindlich sein als Christ. Das geht nicht. Weil wenn ich erkannt habe, dass Jesus mich so angenommen hat, obwohl ich Halbschwabe bin, obwohl ihr Badener seid oder sonst woher kommt, aus der Schweiz kommt. Wenn Gott dich angenommen hat und mich ganz unabhängig von unserer Herkunft, hat es bei jedem anderen auch getan. Und dann sollten wir die anderen auch so annehmen. Ja. Also das ist ein ganz, ganz eindeutiges Statement, das Paulus hier auch gibt, auch in die damalige Welt hinein, in der es das ja auch gab. Das Römische Reich war ja ganz bunt aus vielen verschiedenen Nationen und da gab es diese Konflikte auch. Und Paulus sagt, wir sind eins in Christus. Wir sind Bürger des Himmels. Bürger des Himmels. Und dann gibt es nochmal einen Tausch. Tausch Nummer 5. Wir hatten früher keine Beziehung zu Jesus und jetzt sind wir Teil von Gottes Familie. So drückt es Paulus aus. Warum ist es schlecht, wenn man keine Beziehung zu Christus hat? Das ist ganz einfach und schnell gesagt. Wenn ich keine Beziehung zu Christus habe, habe ich auch keine Vergebung der Sünden. Habe keine Erlösung. bin ich getrennt von Gott in Ewigkeit. Im Himmel ist keine einzige Person, die nicht schon auf der Erde bei Gott sein wollte. Gott ist ein Gentleman. Er lässt uns diesen freien Willen. Und deswegen ist es so wichtig, diese Beziehung zu Christus zu leben. Und deswegen feiert Paulus das und spricht das über den Ephesern aus. Früher war das schlimm. Da hattet ihr keine Beziehung zu Jesus. Das war schlimm. Das war wirklich schlimm. Jetzt habt ihr eine. Jetzt habt ihr eine neue Identität. Jetzt seid ihr Kind Gottes. Kind Gottes. Sein Plan kann sich jetzt in eurem Leben entfalten, wo ihr offen dafür seid. Gott möchte diesen Willen in uns entfalten. Er zwingt sich nicht auf, er möchte den entfalten. Und durch Christus, schreibt Paulus, gehören wir eben zu Gottes Haus. Zu Gottes Haus gehören, das ist so eine Formulierung, die gab es früher. Früher hat man gesagt, zum Hausstand, da gehören Sklaven, Kinder, Familienmitglieder, sogar Tiere und so. Das gehört alles zu einem bestimmten Haus. Und wenn jemand sagte, ich gehöre zu dem Haus, dann wussten alle Bescheid. Man konnte dann auf den Markt gehen und wenn man dann sagt, ja, ich gehöre zu dem Hause, bla bla bla, und dann war es ein angesehenes hohes Haus, dann hat man das gekriegt, hat so einen Deckel geschrieben. Und dann war man jemand, dann gehörte man irgendwo hin. Und so sagt Paulus auch, wir gehören jetzt zu Gott, wir gehören in sein Haus, in sein Reich. Er sorgt für uns als der Hausherr, sorgt er für uns. Und wir haben diese Identität in ihm, dass wir zu ihm gehören. Und sogar mehr noch als das. Ja? Man könnte ja sagen, wenn wir zum Haus gehören, kann es ja auch sein, dass wir ein Sklave sind. Oder manche fühlen sich vielleicht auch als der Esel, ne? Im Haus. Und dann sagt aber Paulus, nein, das sind wir nicht. Wir sind seine Familie. Wir sind seine Familie, wir gehören zu seiner Familie. Das betont Paulus nochmal. Also, das heißt, du bist ein Sohn und du bist eine Tochter Gottes. Das ist cool. Ne? Das ist cool. Also, letztes Gegensatzpaar. Wir kommen von der Situation im Umfeld, wo wir nicht zugehörig waren. Also wörtlich sagt Paulus da unbeschnitten, erkläre ich gleich warum. Wir kommen von dort und sind jetzt Teil einer Gemeinschaft, einer Gemeinde. Das verbirgt sich da dahinter. Paulus spricht ein äußeres Zeichen an, das Zeichen der Beschneidung. Jeder Jude wird als Kind, als Baby, ein paar Tage nach der Geburt beschnitten. Und das ist dann das Zeichen, dass er zum verheißenen Volk Gottes gehört. Und Paulus sagt zu den Heidenchristen in Epheser, das seid ihr nicht. Ja, was die Beschneidung betrifft, seid ihr nicht zugehörig zu Gottes Volk. Ihr seid eigentlich außen vor. Aber durch den Glauben an Jesus Christus, durch den Glauben an Jesus Christus seid ihr zugehörig. Ihr gehört dann zu einer Gemeinschaft auch von Gläubigen, der weltweiten Gemeinde Gottes. Und Paulus gebraucht hier ein Bild, und das ist das Bild eines Hauses, eines Baus. Damals hat man noch viel mehr mit Steinen dann gebaut, zumindest die großen Häuser. Stein auf Stein gebaut, macht man heute ja gar nicht mehr so oft. Und dann war es so, dass jeder Stein den anderen trägt. Ja? Jeder Stein hat so eine bestimmte Aufgabe. Stellt euch mal vor, das wäre eine Mauer aus Stein und da fehlen drei, dann wird es hier ziemlich kalt werden, weil es da kalt reinzieht. Und man, je nachdem, wenn es drei nebeneinander liegen, das stürzt vielleicht auch die Mauer ein. Ja? Die halten sich gegenseitig. Die Steine geben sich gegenseitig Stabilität. Und das ist das Bild, von dem Jesus sagt, du bist so ein Teil in der Gemeinde. Ein Stein, der unglaublich wichtig ist. Weil nur du die tragen kannst, die quasi auf dir draufgebaut sind. Und du wirst getragen von anderen und du bist neben anderen in einer Reihe. Und nur du kannst den Platz einnehmen, den du einnimmst. Du gehörst dazu. Und das ist unglaublich schön, der Gedanke, oder? Dass wir unverzichtbare Teil einer Gemeinschaft sind. Gesegnet durch Jesus, platziert durch Jesus, aufgebaut, so sagt es Paulus, auf den Steinen, die vorher schon gelebt haben, auf den Aposteln und Propheten, also denjenigen, die uns das Wort Gottes weitergegeben haben. Und wir sind ein heiliger, dem Herrn geweihter Tempel, in dem Gott durch seinen Geist wohnt. Glaubst du an Jesus, dann bist du Teil davon. Gebaut an deinem Platz, um einen Ort der Heiligkeit zu schaffen, an dem der Heilige Geist und Jesus selbst wohnt. Und das Kennzeichen der Zugehörigkeit ist nicht mehr äußerlich durch eine Beschneidung oder durch irgendwas anderes, was wir uns in den Körper reinritzen, sondern es ist innerlich. Durch den Glauben, durch das, was der Heilige Geist in dir bewirkt. Und das sind wir als FEG Lörrach, bildlich gesprochen ein Teil von Gottes Haus, in dem wir einander brauchen, schätzen und in dem wir Christus als Mittelpunkt ehren. Deswegen liebe ich Gemeinde so. Und wir haben ja auch Grund dazu, diesen Jesus zu ehren und ihn in unserer Mitte wohnen zu lassen. Allein schon wegen dem, was wir heute gehört haben. Ich fasse es nur mal zusammen. Ja, wir waren in einer Situation ohne Gott, in dem wir keinen Zugang zu ihm hatten, in dem wir ohne Hoffnung waren, in dem wir ohne Bund und ohne seine Zusagen waren, in dem wir kein Bürgerrecht hatten, in dem wir ohne Beziehung zu Jesus gelebt haben und in dem wir keine Zugehörigkeit hatten zu Gottes Volk zu Gottes Plan auf dieser Welt. Und jetzt haben wir aber durch Christus, haben wir aber diese Nähe zu Gott. Wir können mit Gott direkt kommunizieren, reden, mit ihm beten, zu ihm beten. Wir haben diesen inneren Frieden statt Hoffnungslosigkeit. Wir sind mit göttlichen Segnungen gesegnet und Verheißungen gesegnet, die wir ein Leben lang entdecken können, die unglaublich reich sind. Wir sind Bürger des Himmels, wir sind Teil von Gottes Familie als Sohn und Töchter, Söhne und Töchter Gottes. Und wir sind Teil von einer Gemeinde, die ihm zur Ehre lebt und der die Heiligkeit Gottes herrscht und immer mehr Raum gewinnen darf. So können wir tauschen. Was für ein wunderbarer Tausch, oder? Und die Abschlussfrage ist jetzt an dich und an mich, was machen wir damit? Was machst du damit? Was davon willst du, von was willst du dich bestimmen lassen? Und es kann sein, dass du noch überhaupt gar nicht an Gott glaubst und noch gar nicht angefangen hast mit Gott. Dann möchte ich dir heute sagen, hey, das bietet er dir an. Und du darfst ja dazu sagen. Du darfst ihm das im Gebet sagen, dass du das möchtest. Wenn du Fragen hast, dann komm gern auf mich oder andere hier zu und stell deine Fragen. Komm ganz zwanglos drüber reden. Aber es kann auch sein, dass du Christ bist, schon lange mit Gott lebst und dann passiert es auch immer, dass wir vergessen, diese Dinge einzutauschen. Vergessen, dass wir eigentlich ein Recht auf diese Dinge hier auf der rechten Seite haben. Weil uns vielleicht der Alltagsstress so einnimmt. Weil uns andere Ziele wichtiger geworden sind als diese Nähe zu Gott. Und dann, wenn das so bei dir ist, dann mache ich dir Mut, wieder diese Schritte zu gehen. Welcher auch immer von diesen Punkten auf dich zutrifft und diese Nähe Jesu zu suchen und es anzunehmen, diesen Tausch zu vollziehen. Lebe in der engen Verbindung mit Christus und tausche den Abklatsch des Lebens mit dem wahren Guten ein. Das ist der beste Tausch, den man machen kann. Mach dir Mut dazu. Ich habe letzte Woche schon so eine kleine Hausaufgabe gegeben, vielleicht erinnert ihr euch, da habe ich gesagt, hey, bete doch jeden Tag, was Gott dir an diesem Tag schenken möchte, was die guten Werke sind, in denen du wandeln sollst. Vielleicht erinnert ihr euch, dass sie somit das Böse überwinden. Das war so die Kernaussage der letzten Predigt. Und ich möchte das wiederholen für dieses Mal. Bete das. Richte dich aus auf Gott und tausche deine Sorgen gegen Freude. Tausche deine Zweifel gegen Glauben. Tausche deine Hoffnungslosigkeit gegen Frieden. Tausche deine Verlorenheit in dieser Welt mit der Zugehörigkeit zu Gott als sein Sohn, seine Tochter. Tausche die Verzweiflung in einer Krankheit gegen die Hoffnung, dass Gott bei dir ist und dir nahe ist und so weiter. Mach doch diese Tausche auch in der nächsten Woche. Ich bete mit uns. Vater im Himmel, ich danke dir von ganzem Herzen, dass du uns so viel und so reich beschenkst, dass du so ein guter Gott bist und dass wir wissen, in deiner Gegenwart, da können wir diese ganzen schlechten Dinge, die unser Leben beeinflussen, unsere ganze Hoffnungslosigkeit, Orientierungslosigkeit, das, was wir selber als Menschen gar nicht mehr im Griff haben, weil das irgendwie übermenschlich ist, dass wir das eintauschen können bei dir in deiner Gegenwart mit dem Ewigen, mit dem Guten, mit dem, was uns näher zu dir führt. Danke, dass es möglich ist durch dein Kreuz, durch dein Kommen auf diese Erde, durch deine Liebe, die du uns und deine Gnade, die du uns jeden Tag neu zukommen lässt. Danke dafür. Und wir wollen tauschen, dir zur Ehre. Amen.
Er selbst, der Herr des Friedens, gebe euch immer und an jedem Ort seinen kostbaren Frieden, der alle deine Sorgen, deine Unruhe, deine Spannung in dir durchdringt. Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und sein Geist sei mit euch allen. Amen.